ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Neues Schuljahr, alte Probleme. Was Schüler, Lehrer und Eltern bewegt.
Der Schulstart wird für Eltern immer teurer. Etwa 280 Euro muss man inzwischen allein für einen Schulranzen anlegen. Dazu kommen Schultüte, Arbeitsmaterialien, Bücher und, und. Eine Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov zeigt, jede zweite Familie gibt für die Einschulung um die 400 Euro aus. Und auch in den folgenden Schuljahren wird es wohl nicht günstiger werden. Für Familien mit wenig Einkommen ist das eine Herausforderung. Ich habe gesprochen mit Professor Sabina Schutter. Sie ist Bildungsexpertin und Vorstandsvorsitzende des SOS Kinderdorf e.V. Ich habe sie gefragt, die Studien zeigen ja, dass der schulische Erfolg nach wie vor stark vom Einkommen der Eltern abhängt. Dazu gehört inzwischen auch die Ausstattung bei der Einschulung. Wie wichtig ist da die Chancengleichheit für Kinder zum Schulbeginn, damit sie nicht stigmatisiert werden?
Der Schuleintritt ist eine der ganz großen Statuspassagen in der Kindheit. Das bedeutet, dass die jungen Menschen sich das erste Mal in einer ganz neuen Rolle erleben und dass da auch das soziale Miteinander sehr stark geprägt wird. Das heißt, es geht in der Schule, da kann sich bestimmt auch jeder dran erinnern, eben nicht nur um Leistung oder nicht nur darum, ob ich gute Noten habe oder keine Fehler mache, sondern es geht darum, wer bin ich im Klassenverband? Ne? Finde ich Freunde? Wie finden mich die anderen? Und da gehört die Ausstattung schon dazu, weil Ausstattung heutzutage ein Statussymbol geworden ist. Aber was eigentlich noch viel dramatischer ist, ist, dass die Kinder beim Schuleintritt oft schon ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, was ihre Bildungsniveaus angeht. Da werden die Kinder aus benachteiligteren Familien eher direkt schon von Anfang an abgehängt.
Das ist allerdings nicht nur eine Frage des Geldes, sondern eben auch der eigenen Bildung oft. Ne? Also wenn Kinder eben in Haushalten groß werden, wo Bildung keine große Rolle gespielt hat, wo nicht vorgelesen wird und so weiter, dann geht diese Schere eben so weit auseinander.
Richtig. Und was da eben dazu kommt, ist, dass Eltern ja häufig auch heute noch als Bildungsunterstützer ihrer Kinder gesehen werden. Das heißt, es wird auch von der Schule erwartet, dass die Eltern zu Hause bei den Hausaufgaben helfen. Und viele Eltern, die jetzt selber keine positiven Bildungserfahrungen mitbringen, da führt es dann auch zu Konflikten in den Familien. Also zum Beispiel, der Vater versucht, die Matheaufgabe zu lösen, jetzt vor allen Dingen in höheren Klassen, und bekommt selber nicht hin und dann regt er sich auf und dann ist der Streit da. Also das ist oft ein ganz vielfältiges Problem, das sich nicht nur auf das Geld reduzieren lässt, aber Geld hat da auf jeden Fall einen hohen Anteil.
Würde denn ein längerer Aufenthalt in der Schule, also Richtung Ganztagsschule, die wirklich auch sich so nennen darf, nicht nur eine Verwahrung ist am Nachmittag, sondern wo eben Bildungsangebote dann tatsächlich auch gemacht werden, Musikunterricht, Sportangebote und so weiter, würde das helfen? Also Erstklässler, die gehen ja manchmal nur 3-4 Stunden maximal erstmal in die Schule.
Es kommt auf jeden Fall auf die Art des Ganztags an. Ne? Wenn Sie als junger Mensch die Erfahrung machen, ich mache vormittags die Erfahrung, dass ich nicht rechnen und nicht schreiben kann, und nachmittags versucht mir dann jemand nochmal mit genau den gleichen Methoden nahezubringen, dann ist das ist der Frust vorprogrammiert. Das heißt, ich muss mich selber als fähiges Kind erleben, eben zum Beispiel durch Musik, durch Sport, auch durch einen gestaffelten Unterricht, wo du eben nicht nur morgens dann die klassischen Schulfächer hast, sondern vielleicht auch nachmittags, und wo sich das eben so ein bisschen abwechselt. Dann kann das auf jeden Fall hilfreich sein. Was sich aufheben wird, sind die starken Leistungsunterschiede, das ist klar.
Das war ja schon mal ein Anfang. Familien, die Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, können staatliche Unterstützung beantragen. 195 Euro für den Kauf von Schulmaterial oder auch dann für Klassenfahrten. Dafür sorgt das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes. Reicht das aus Ihrer Sicht?
Das kann nicht ausreichen. Wenn Sie sich die Preise anschauen, die heute aufgerufen werden für Klassenfahrten, die Preise für die Schulausstattung oder die Preise für Nachhilfen, auch weil vielen dieser Familien ja die wirtschaftlichen Kompetenzen fehlen. Das heißt, wenn Sie 195 Euro zur Verfügung haben und Sie kaufen dann den falschen Schulranzen, dann ist das Geld eben weg und den können Sie auch nicht zurückbringen.
Es gibt ja zahlreiche Angebote, die versuchen, diese Ungleichheiten auszugleichen. Elternvereine, an die man sich wenden kann, zum Beispiel für Unterstützung, für Klassenfahrten und so weiter. Da wird ja eine Menge getan, oder?
Das stimmt. Das sind alles freiwillige Initiativen und die sind auch wahnsinnig wichtig, genau für diese Kinder. Und ich finde es auch wichtig und gut. Am Ende sind aber diese Kinder dann immer die Hilfeempfänger, ne? Diejenigen, die dann über den Verein gefördert sind. Und viele Eltern schämen sich dann auch, solche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Da wäre es schon sinnvoll, wenn man auch, man nennt es Armutssensibilität, wenn auch Bildungseinrichtungen armutssensibel handeln würden. Das heißt, ich würde vielleicht gar nicht erst eine teure Klassenfahrt anbieten, sondern mich darauf einstellen, dass in meiner Klasse vielleicht Kinder sind, die gar nicht sagen, dass sie arm sind, die aber arm sein könnten.
Das heißt, dann würden alle nicht fahren? Oder was wäre aus Ihrer Sicht denn eine Möglichkeit, um diese Statusunterschiede so hinzukriegen, dass er kein Kind leiden muss?
Nee, es, grundsätzliche Sachen wären zum Beispiel Sportgeräte und diese ganze Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise Schulhefte, wenn das einfach alles schon von der Klasse aus angeschafft werden würde. Dann könnte man ja zum Beispiel auch nicht unbedingt ermutigen dazu, teure Taschen zu kaufen oder teure Schulranzen zu kaufen, sondern man könnte das Ganze ja so ein bisschen abschwächen oder eben sagen, wir machen statt einer Klassenfahrt nach Spanien, wir machen eben eine kleinere Klassenfahrt und da können dann aber auch alle mit.
Also in Sachen Armutssensibilität müssen wir noch eine Menge tun.
Das denke ich auch, ja.
Nach 6 Wochen Schulferien startet die Schule heute wieder. Die Gewerkschaft GEW und Eltern- und Schülervertreter kritisieren weiterhin einen Lehrermangel an den Schulen und damit verbunden einen häufigen Unterrichtsausfall. Kultusminister Armin Schwarz freut sich aber. Mit insgesamt 65.000 Lehrern habe Hessen so viele wie noch nie. Wie es um den Schulbetrieb in Hessen bestellt ist, aus Wiesbaden berichtet unser Landtagskorrespondent Tobias Häuser.
Eltern und Lehrer der Ebelfeld-Grundschule in Frankfurt haben monatelang gekämpft für neue Lehrkräfte. Der Schule fehlten gleich 3 Lehrer. Mit einer Online-Petition und Mahnwachen haben sie Druck aufs Kultusministerium ausgeübt, sagt Michaela Grimm. Sie war im Elternbeirat.
Anstrengend, extrem anstrengend. Man will ja eigentlich als Eltern einfach nur seinen Job machen, den Kindern alles problemlos ermöglichen, dass sie eine gute Ausbildung haben, eine gute Schule einfach erfahren dürfen.
Am Ende hatten sie Erfolg. In letzter Minute bekamen sie 2 neue Lehrkräfte. Kultusminister Armin Schwarz will nichts wissen von einem Lehrkräftemangel. Er hat andere Zahlen.
Wir sind sehr erfolgreich bei unseren Maßnahmen. Wir haben zum neuen Schuljahr so viele Lehrerinnen und Lehrer an den hessischen Schulen wie noch nie. Wir erreichen in diesem Schuljahr erstmals über 65.000.
Alle Jahre wieder gibt es den Streit über die Zahlen, wie viele Lehrer nun fehlen oder nicht. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Thilo Hartmann, macht eine ganz andere Rechnung auf.
Wir haben gleichzeitig aber mindestens 1.000 Stellen, die gar nicht besetzt sind und weitere knapp 7.000 Lehrkräftestellen, Vollzeitstellen, die durch Vertretungslehrkräfte ersetzt werden, die aber keine qualifizierte Ausbildung in dem Bereich haben.
Lehrermangel führt zu Unterrichtsausfall und damit zu Ungerechtigkeit, weil darunter vor allem Kinder aus benachteiligten Familien leiden, sagt der bildungspolitische Sprecher der FDP Moritz Promny und fordert, das Kultusministerium müsse die Zahlen transparent machen.
Wichtig wäre zunächst mal eine solide Datengrundlage zu erheben. Wir brauchen Zahlen, Daten und Fakten, was den Lehrkräftemangel anbelangt. Hier mauert das Kultusministerium.
Auch beim Ausbau der Ganztagsschulen gibt es völlig unterschiedliche Einschätzungen. Kultusminister Schwarz sagt, Hessen sei voll auf Kurs und werde den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen rechtzeitig bis 2026 erfüllen.
Wir haben hier genau die Zahlen, die wir brauchen. Wir haben derzeit 83% der hessischen Schulen bereits mit Ganztagsangebot.
Auch hier sagt die Gewerkschaft fast das Gegenteil. Die Vorbereitungen für die Ganztagsbetreuung seien ein Blindflug ins Scheitern.
Wenn wir den Ganztagsanspruch wirklich umsetzen wollen, dann müssen wir jetzt spätestens anfangen, die Gebäude zu bauen. Dann müssen wir jetzt spätestens anfangen, uns um die Lehrkräfte und um die Erzieherinnen und Erzieher zu kümmern. Da muss man jetzt in die Puschen kommen und das passiert anscheinend nicht.
Die rund 37.000 geflüchteten und zugewanderten Kinder und Jugendlichen in den sogenannten Intensivklassen bekommen ab sofort 2 Stunden pro Woche Demokratiebildung. Es gehe um einen respektvollen Umgang, aber auch um Umgangsformen, so der Kultusminister.
Das geht los, wie man sich begrüßt. Guten Tag sagen, auf Wiedersehen sagen, dass man Dankeschön und Bitteschön sagt. Und das endet nicht bei der Vermittlung von Freiheit und Demokratie.
Insgesamt werden diese Woche über 60.000 Kinder eingeschult. Und mit ein bisschen Glück, wie in der Ebelfeld-Schule in Frankfurt, haben sie auch alle eine Lehrerin oder einen Lehrer, der sie unterrichtet.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Heute geht die Schule also wieder los. Die älteren Schüler treibt auch der Rechtsruck in der Gesellschaft um, der auch vor dem Schultor nicht Halt macht. Das Kultusministerium hat allein von Januar bis Juli dieses Jahr Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund an hessischen Schulen erfasst, 87 Stück. Prominente Beispiele sind die Schüler, die in Wiesbaden bei einem Film über den Holocaust den Tod von Millionen Menschen beklatscht haben. Ich habe gesprochen vor der Sendung mit Pia Rosenberg. Sie ist Landesschulsprecherin. Die Zahl der rechtsextremen Vorfälle an Schulen in Hessen ist deutlich gestiegen. Das zeigt nicht nur dieses Beispiel aus Wiesbaden oder auch das ausländerfeindliche Gejohle auf einem Pausenhof im Main-Kinzig-Kreis zur Melodie des Disco-Hits L'Amour Toujours. Wie dramatisch, Frau Rosenberg, finden Sie denn die Situation?
Ich glaube, dass es sehr drauf ankommt, wo man sich befindet. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht an jeder Schule die Lage gleich ist, aber wir nehmen schon wahr, dass es vor allem vermehrt in Aussagen von MitschülerInnen irgendwie auftaucht, solche menschenfeindlichen Aussagen, und dass es einfach irgendwie ein bisschen salonfähiger wird. Und da sehen wir natürlich bestürzt drauf.
Werden denn alle Vorfälle an das Schulamt gemeldet oder regeln das viele Schulen zum Teil auch intern?
Ich würde sagen, dass tatsächlich die meisten Vorfälle wahrscheinlich nicht weiter gemeldet werden. Einfach auch aus dem Grund, dass wahrscheinlich viele Vorfälle einfach zwischen den Schülerinnen und Schülern passieren und gar nicht durch Lehrkräfte oder gar die Schulleitung wahrgenommen werden. Ja, und entsprechend findet halt keine Weiterleitung statt.
Und wie empfinden Sie da das Kräfteverhältnis in der Schülerschaft? Gibt es denn da eher Konsens drüber, dass das so nicht geht? Oder ist die Mehrheit so, dass sie doch auch, ist doch nicht so schlimm?
Ich würde sagen, die Mehrheit sieht auf jeden Fall bestürzt auf diese Entwicklungen. Also ich würde sagen, es geht trotzdem natürlich noch von Minderheiten aus. Und die meisten sind, wie gesagt, sehr bestürzt und versuchen halt dagegen vorzugehen. Aber die anderen Stimmen werden halt leider auch immer lauter.
Der Landesrat der Schülerinnen und Schüler, dem Sie vorsitzen, fordert mehr Geld für Demokratie, Bildung und Sozialarbeit an den Schulen. Wie soll das nach Ihren Vorstellungen konkret aussehen? Wie könnte diese Bildungsarbeit gestaltet werden?
Natürlich durch Gedenkstättenbesuche und einfach so diesen klaren Kontakt zu Themen auch der Vergangenheit, so dass wir halt sehen, dass es nicht, oder dass wir halt versuchen, ne, den Leuten klarzumachen, was passiert, wenn wir jetzt nicht den Weg ändern, den wir eingeschlagen haben. Andererseits natürlich, wenn Vorfälle passiert sind, dass man die halt auch in pädagogischen Gesprächen mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern entsprechend sinnvoll aufarbeiten kann und die nicht einfach so, dastehen lässt.
Sie sind nicht zufrieden mit dem, was der Kultusminister Armin Schwarz von der CDU bisher da in die Wege geleitet hat. Was würden Sie sich denn wünschen?
Wir würden uns wünschen, dass das Thema noch viel, viel, viel verstärkter aufgegriffen wird, dass man wirklich auch im Schulalltag und nicht nur, wenn man die Nachrichten verfolgt, mitbekommt, dass das Thema wahrgenommen wird und entschieden dagegen vorgegangen wird.
Jetzt sind heute die Ferien zu Ende. Wenn wir auf das neue Schuljahr blicken, wollen wir ja auch ein bisschen einen positiven Blick drauf werfen. Was läuft denn aus Ihrer Sicht inzwischen an hessischen Schulen deutlich besser als zuvor?
Natürlich haben wir an vielen Stellen auch positive Entwicklungen, auch was zum Beispiel Digitalisierung angeht. Aber ich glaube, da sind wir trotzdem immer noch nicht so auf dem Stand der Außenwelt angekommen. Aber ich kann jetzt zum Beispiel bei mir persönlich aus der Schule sagen, dass man immer so das Gefühl hat, dass die Ausstattung besser wird. Aber wenn man das zum Beispiel mit Situationen aus Büros, die man zum Beispiel in seinen Praktika kennengelernt hat, vergleicht, ist es leider auch immer noch nicht so positiv. Ja.
Zu einem neuen Schuljahr gehört für manche auch die Einschulung in die erste Klasse. Die ist aber ganz schön teuer, denn wer neu in die Schule kommt, braucht alles mögliche Stifte, Hefte. Natürlich gehört auch eine Schultüte dazu und der Schulranzen. Eine Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov zeigt, jede zweite Familie gibt für die Einschulung bis zu 400 Euro aus. Und auch in den folgenden Schuljahren wird es nicht günstiger. Für Familien mit wenig Einkommen ist das eine echte Herausforderung. Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Katja Scherer fasst das zusammen.
Zugfahrten und Eintrittskarten, zum Beispiel für Museen. Ein Klassenausflug ist eine schöne Sache, kann aber schnell teuer werden. Die alleinerziehende Mutter Tanja aus Köln weiß das von ihrer 11-jährigen Tochter.
Ja, das ist sehr teuer. Also wenn ich die Klassenfahrten berechne schon, ja. 300 Euro Frankreich, das ist unbezahlbar im Prinzip.
So wie der alleinerziehenden Mutter geht es vielen Familien. Immerhin können sie staatliche Unterstützung beantragen, und zwar 195 Euro pro Jahr. Dafür sorgt das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes. Zugang dazu haben Familien, die Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Sie bekommen das Geld in zwei Raten ausgezahlt, erklärt Michael Kutz, Landesgeschäftsführer des Kinderschutzbundes in NRW.
Also es ist ja so, dass diese 195 Euro insgesamt gezahlt werden in zwei Raten. Also einmal diese 130 Euro für Schuljahresbeginn und 65 Euro eben zum zweiten Schuljahr.
Eine wichtige Hilfe für den Kauf von Stiften, Heften, Federmäppchen und Co., die aber je nach konkretem Bedarf auch nicht besonders üppig ist, findet Michael Kutz.
Wenn ich jetzt ein Schulkind habe in die erste Klasse, dann habe ich natürlich extrem hohe Anschaffungskosten. Ja, da ist halt eben der Klassiker eben der Tornister plus die ganzen Materialien plus Turnbeutel und so weiter und so fort. Und da sind 130 Euro echt knapp bemessen.
Familien, die Bürgergeld oder Asylbewerberleistungen beziehen, können die Förderung beim Jobcenter mit beantragen. Alle anderen Familien müssen sich an ihre Kommunen richten, meist ans Jugend- oder Sozialamt, und dort einen separaten Antrag stellen. Neben der pauschalen Förderung für den Kauf von Schulmaterial sieht das Bildungs- und Teilhabepaket weitere Förderleistungen vor. Eltern können auch Unterstützung bei den Kosten fürs Schulessen, für Klassenfahrten und für Nachhilfestunden beantragen. Unnötig bürokratisch ist aus Sicht von Michael Kutz, dass sie dabei für jede einzelne Leistung einen eigenen Antrag stellen müssen.
Also ich muss für das Essen eigenen Antrag aus dem Bildungs- und Teilhabepaket stellen. Genauso wie ich für die Erstausstattung bzw. diese 195 Euro muss ich halt eben auch einen eigenen Antrag stellen. Und das kann halt eben immer wieder sehr, sehr aufwendig werden. Und da gibt es halt eben auch viele, die da resignieren.
Vor allem Mütter und Väter, die nicht so gut Deutsch sprechen, hätten Probleme. Und für die alleinerziehende Mutter Tanja ist es zumindest zeitaufwendig und lästig.
Es ist alles machbar, es ist alles zu regeln. Man muss nur viele Wege erledigen und viele Gänge machen.
Neben der Unterstützung aus dem bundesweiten Bildungs- und Teilhabepaket gibt es auch einige landesweite und kommunale Förderungen, die Familien mit wenig Geld nutzen können. Der Härtefall vor Alle Kinder essen mit in NRW unterstützt zum Beispiel Familien in schwieriger finanzieller Situation, die keinen Anspruch auf Leistungen vom Bund haben. Und mancherorts gibt es auch lokale Stiftungen oder Schulfördervereine, die Familien mit wenig Geld unterstützen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.